Liebe Brüder, wer am Sonntag in sein Auto steigt, um zur Versammlung der Gläubigen zu fahren, tut das kaum ohne Erwartungen. Es kann zwar sein, dass er sehr wenig erwartet. Er möchte vielleicht nur in seiner sonntäglichen Routine nicht gestört werden. Es möge ihn niemand durch Neuerungen beunruhigen und aus seiner geistlichen Trägheit aufschrecken. Es möge ihn ja niemand ernstlich daran erinnern, dass er das, was er zu glauben vorgibt, auch ausleben müsse. Aber wir hoffen ja, dass sich nur wenige von uns auf einem so niedrigen Niveau bewegen. Normalerweise möchte der Gläubige eine gute Gemeinschaft mit seinen Geschwistern haben. Er möchte seinen Herrn anbeten oder doch wenigstens die Anbetung der anderen genießen. Im Normalfall möchte er wirklich, dass Gott zu ihm redet, weil er weiß, dass das Reden von Menschen ihn nicht aufbauen kann. Aber, liebe Brüder, wir wissen es alle, unsere menschlichen Erwartungen, sie werden sehr oft enttäuscht. Es ist ja fast schon ein Kennzeichen menschlicher Erwartungen, dass sie enttäuscht werden oder in Enttäuschungen enden. Das liegt einfach daran, dass sie auf Menschen gebaut sind und Menschen sind enttäuschend. Jetzt wollen wir aber davon sprechen, was unser Herr von uns erwartet. Was sollen wir dazu sagen? Müssen seine Enttäuschungen an uns nicht noch viel größer sein? Er kennt uns ja schließlich bis in unser Herz hinein. Wir können unseren Geschwistern manchmal noch was vormachen. Ihm niemals. Und wir glauben doch wohl nicht diesen Unsinn mancher pseudo-charismatischen Kreise, die da behaupten, Gott hätte rechte Prachtkerle in uns, auf die er stolz sein könne. Da glauben wir schon eher, was die Schrift sagt, wie es Paulus ausdrückt im Römer 7, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Mit diesem Fleisch, also mit diesem egoistischen Wesen, haben wir es zu tun, solange wir auf der Erde sind. Und das macht uns Schwierigkeiten auf allen Ebenen unseres Dienstes und auch dann, wenn wir zusammenkommen. Dennoch müssen wir davon sprechen, was der Herr von unseren Zusammenkünften erwartet. Schließlich brauchen wir einen Maßstab und Richtlinien sozusagen für unser Zusammenkommen. Ich möchte das Thema in drei Problemkreise fassen. Erstens das Problem von Lehre und Leben. Einen Aspekt davon haben wir eben schon berührt. Man könnte es vielleicht so formulieren, das Leben stimmt häufig nicht mit der Lehre überein. Dieser erste Problemkreis hat auch noch einen zweiten Aspekt, der wesentlich bedenklicher ist und meistens nicht beachtet wird, nämlich das Leben verändert die Lehre. Nicht nur, dass also das Leben manchmal mit der Lehre nicht übereinstimmt, sondern es passiert wirklich, dass das Leben die Lehre verändert. Und darüber täuschen wir uns oft hinweg. Und das ist wesentlich gefährlicher, denn eine veränderte Lehre, das heißt eine Lehre, die nicht mehr genau mit der Schrift übereinstimmt, die macht es uns ja gar nicht möglich, so zu leben, wie es dem Herrn gefällt. Da kann ich also innerlich vielleicht ganz in Ordnung sein, aber wenn ich die falsche Lehre vertrete oder wenn die sich im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte verändert hat, habe ich doch gar keine Chance mehr, so zu leben, wie es dem Herrn gefällt. Und manchmal merke ich das nicht einmal. Dass sich die Lehre verändert, hängt zusammen mit falschen Erwartungen, auch falschen Vorstellungen, denn meine Erwartung, was ich erwarte, hängt immer mit dem zusammen, was ich mir vorstelle, wie dies oder jenes ist. Und das kann so stark sein, dass man dann selbst Dinge in die Schrift hineinliest, die dort eigentlich gar nicht stehen, anstatt die Schrift auszulegen. Wir wollen versuchen, uns diese Dinge klar zu machen. Und ich möchte sie dann in einem zweiten Problemkreis anwenden auf die Lehre und Praxis von der Geistesleitung, die bei unseren Zusammenkünften ja eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und drittens möchte ich versuchen, diese Lehre auf die Schrift zurückzuführen, indem ich einige Grundlinien einer biblischen Praxis von Geistesleitung in unseren Zusammenkünften aufzeigen möchte. Ich betone, dass es sich dabei um einen Versuch handelt und dass ich hier wirklich die Dinge nur antippe, sozusagen eine Linie aufzeige. Das müsste wesentlich weiter noch gemacht werden und das kann, das dürfte heute nicht zu Ende sein. Aber bitte, diese Dinge sind dann zu überprüfen, aber bitte von der Schrift her. Es gibt nämlich ein Problem, dass wir uns angewöhnt haben, nicht von der Schrift her zu denken, obwohl wir das immer sagen. Wir denken von Prinzipien her. Und wir kennen etwa ein Prinzip, das heißt Geistesleitung. Und von diesem Prinzip werden dann auch bestimmte Praktiken abgeleitet. Diese Praktiken, die werden aber nicht, können gar nicht in vielen Fällen auf die Schrift zurückgeführt werden, sondern nur auf dieses Prinzip. Und an dieser Stelle wird es gefährlich. Und ich hoffe, ich habe die Hoffnung, dass man in Brüderversammlungen immer noch bereit ist, auf die Schrift zu hören. Und mein Ideal wäre, dass man das möglichst unvoreingenommen tut. Wenn wir darüber nachdenken wollen, was der Herr von unseren Zusammenkünften erwartet, könnte man das natürlich auch sehr schnell in einem Satz beantworten, dem wir bestimmt alle zustimmen. Der Herr erwartet, dass wir uns seinem Wort und seinen Prinzipien gemäß versammeln. Das ist doch ganz klar. Aber was bedeutet das? Und ist es identisch mit dem, was wir in unseren Versammlungen praktizieren? Also, erstens das Problem von Lehre und Leben. 1.1. Das Leben stimmt nicht mit der Lehre überein. In unseren Versammlungen unterscheiden wir ja oft zwischen Lehre und Leben. Einerseits erheben wir den Anspruch, biblische Lehre zu vertreten. Das heißt, die rechte Lehre spielt bei uns eine große Rolle. Dagegen ist auch überhaupt nichts einzuwenden. Andererseits aber geben wir uns damit zufrieden, dass unser Leben eben manchmal nicht mit der Lehre übereinstimmt. Und das sei dann eben der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, sagt man. Wir alle sind ja schwach und fehlbar. So, das meinen wir. Dagegen ist viel einzuwenden. Gegen solch eine Haltung. Denn unter gesunder Lehre versteht die Schrift durchaus nicht nur richtige Lehre, sondern auch richtiges Leben. Ich will euch ein paar Beispiele nennen. Der Apostel Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus, dass das Gesetz, 1. Timotheus 1, Vers 10 steht das, dass das Gesetz nicht nur, überhaupt nicht für Gerechte bestimmt ist, sondern für, ich zitiere, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenräuber, Lügner, Meineidige und, wenn etwas anderes, der gesunden Lehre entgegensteht. Das heißt, der gesunden Lehre steht nicht eine falsche Lehre gegenüber, hier, sondern der gesunden Lehre steht ein sündiges Leben gegenüber. Das heißt, wenn jemand zwar die richtige Lehre hat, aber in Sünde lebt, dann ist das ganz und gar nicht in Ordnung. Und dann ist seine Lehre, obwohl sie vielleicht richtig ist, dann ist sie krank. Und das ist es ja, was die anderen an uns merken. Und wo sie sehr wohl Kritik anmelden, mit Recht. Im 6. Kapitel des gleichen Briefes schreibt Paulus, Vers 3, dass wir uns zuwenden sollen den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist. Wieder bildet also nur die gesunde Lehre mit einem gesunden Leben eine Einheit. An Titus schreibt Paulus das Gleiche. Der Aufseher muss einer sein, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, Titus 1, Vers 9, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Liebe Brüder, mit der gesunden Lehre kann jemand ermahnt werden. Das ist was ziemlich Handfestes, wenn jemand ermahnt wird. Er wird dann nicht nur belehrt oder in irgendwelche Gedanken eingeführt, sondern er wird ermahnt mit gesunder Lehre. Das ist also überhaupt nichts Theoretisches, sondern zielt scharf auf unsere Praxis. Noch einmal ganz deutlich, Titus 2, Vers 1 und folgend. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt. Und dann kommt es, dass die alten Männer nüchtern sein sollen. Ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren und so weiter. Einer gesunden Lehre geziemt nur ein gesundes Leben. Fazit. Ich formuliere es schon mal ein bisschen überspitzt. Wenn unser Leben nicht stimmt, dann stimmt auch unsere Lehre nicht. Jedenfalls glaubt das niemand mehr, dass unsere Lehre stimmt, wenn unser Leben nicht stimmt. Wir sind noch beim Problem von Lehre und Leben und wenden uns jetzt dem zweiten Aspekt zu, der noch bedenklicher ist. 1.2, das Leben verändert die Lehre. So etwas konnte man schon bei den Pharisäern beobachten, die zwar einerseits das Gesetz verschärften, indem sie sozusagen zusätzliche Vorschriften entwickelt haben, aber gleichzeitig erfanden sie auch Dinge, wie sie diese Vorschriften wiederum umgehen konnten. Zum Beispiel machten sie sich Gedanken darüber, was es praktisch bedeutet, dass man am Sabbat nicht arbeiten soll. Ist Gehen vielleicht auch Arbeit? Und sie sagten sich, ja natürlich. Aber dann kam die Spannung, ja man muss doch am Sabbat auch ein paar Schritte gehen. Dann kam die Festlegung, wenn man sich weniger als 2000 Ellen von der Schwelle seines Hauses entfernt, dann ist das noch nicht als Arbeit anzusehen. Man nannte diese Strecke einen Sabbatweg. Nachzulesen, Apostelgeschichte 1, Vers 12. Dort wird es erwähnt. Also, wenn man aber jetzt am Sabbat mehr als einen Kilometer fort wollte, dann, naja gut, dann nahm man, jedenfalls wenn man es nicht so ganz genau nahm, einfach seine Türschwelle mit und legte sie dann irgendwo hin, da kam man nicht in Verlegenheit, sich mehr als einen Sabbatweg von ihr zu entfernen. Das Leben verändert die Lehre. Liebe Brüder, wie geht das bei uns? Unsere Devise lautet ja, allein die Schrift. Das sagen wir immer wieder. Aber an dieser Stelle steckt auch der Stachel im Fleisch. Es kann passieren, dass einige von uns im Brustton tiefster Überzeugung sagen, die Schrift. Was dann aber kommt, ist bestenfalls die Vorstellung dieser Brüder von der Schrift, von biblischer Lehre. Die Vorstellung dieser Brüder. Also eigentlich, wenn man jetzt mal streng sein will, menschliche Lehre. Lehre von Menschen. Natürlich handelt es sich um eine Lehre aus der Schrift. Aber wie ich sie formuliere, das ist in meinem Denken, in meinen Gedanken entstanden. Die Lehre wurde also formuliert von durchaus fehlbaren Menschen. Damit wir uns nicht falsch verstehen, liebe Brüder, ich bin mir sehr wohl bewusst, dass das überhaupt nicht anders geht. Denn wir alle sind fehlbare Menschen. Aber denkt dran, unsere Väter waren es auch. Und wir müssen uns das eben wirklich klar machen. Es genügt nicht, verbal zu sagen, die Schrift, und wir leiten alles von der Schrift her. Natürlich befinden wir uns dann auf der sicheren Seite. Aber was kommt denn dann anschließend? Was sagen wir dann, nachdem wir diesen Satz geäußert haben? Kommt dann Lehre von Menschen? Oder kommen dann Dinge, die du wirklich jederzeit auf die Schrift zurückführen kannst? Das ist die Frage. Wenn das nämlich nicht passiert, wenn wir unsere Lehre nicht immer wieder auf die Basis der Schrift zurückführen, dann entwickeln wir uns von der Schrift weg. Dann haben wir eine Lehre, wir sagen noch, die Lehre hat die Basis der Schrift, aber im Kopf haben wir nur noch die Lehre, nicht mehr den Hintergrund. Und unsere Schlussfolgerungen kommen dann aus der Lehre. Und wir wundern uns, wo wir dann landen. Es muss uns also klar sein, unsere Vorstellung von biblischer Lehre ist nicht einfach identisch mit biblischer Lehre. Wir haben Vorstellungen davon, wie der Herr dieses oder jenes getan hat. Und mir ist das manchmal begegnet, auch so im gewöhnlichen Gespräch oder wenn man Evangelisation hält, dass die Leute sagen, aber in der Bibel steht doch. Und ich frage mich verzweifelt, ja, wo soll denn das stehen? Ich habe das noch nie gelesen. Aber das ist die Vorstellung dieser Leute von der Bibel. Und glaubt nicht, dass nur solche Leute, die vielleicht von draußen kommen, gewisse Vorstellungen von der Bibel haben und meinen, das sei doch biblisch. Und wenn man sie mal mit der Nase draufstößt, dann gibt es auf einmal große Schwierigkeiten. Und diese Vorstellungen sind manchmal so stark, dass sie sogar in die Schrift hineingelesen werden. Dass man gar nicht mehr lesen kann, was wirklich da steht. Sondern man liest nur noch mit der Brille seiner eigenen Vorstellungen. Je seltener wir die Schrift direkt und unvoreingenommen studieren, desto größer wird die Gefahr, dass unsere Vorstellungen von ihr abweichen. Also zu falschen Vorstellungen und dann auch zu falschen Erwartungen kommt es, wenn man nicht mehr direkt auf dem Grund der Apostel und Propheten baut, sondern auf dem Grund von Menschen. Und wer auf dem Grund von Menschen baut, Väter sind auch nur Menschen gewesen, der baut nicht mehr auf dem Grund der Schrift, sondern bestenfalls ein paar Schichten drüber. Das sind also einige Schichten, die sich dazwischen geschoben haben. Und die könnten sich unter Umständen ja nicht unbedingt, aber es könnte unter Umständen passieren, dass diese Schichten sich als brüchig erweisen. Und wer den Anspruch erhebt, biblische Lehre zu vertreten, wie wir das ja tun, der muss zeigen können, dass seine Lehre vom rechten Grund her aufgebaut ist. Mindestens aber muss er das Haus der Lehre, das er bewohnt, überprüfen. Vielleicht sind gewisse Balken und Bretter inzwischen morsch geworden und er wundert sich, dass auf einmal der Fußboden einbricht. Vielleicht findet sich sogar Schwamm im Mauerwerk und es müsste sofort gehandelt werden. Vielleicht ist es alles nicht da. Vielleicht ist unser Lehrgebäude im Laufe der Zeit auch nur verbaut und verwinkelt worden. Wir haben die Räume so oft geteilt, selbstverständlich in der Meinung, wir hätten recht geteilt, dass es schwierig geworden ist, sich darin zurechtzufinden. Manche vielleicht haben auch kühne und schwindelerregende Balkonkonstruktionen gewagt, die man heute wegen Einsturzgefahr nicht mehr betreten kann. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Lehre und Praxis von der Geistesleitung. Eine so ausgeprägte Lehre von der Geistesleitung wie bei uns gibt es in kaum einer christlichen Gruppe, die heute irgendwo etabliert ist. Unsere geistlichen Väter allerdings fanden so etwas Ähnliches schon vor, und zwar bei der sogenannten Gesellschaft der Freunde. bei den Quäkern, wie sie auch genannt werden. Das war so, dass man in deren Versammlungen zunächst nur schweigend dasaß. Man schwieg. Lange. Oft sehr lange. Unter Umständen die ganze Stunde. Wenn niemand aufstand. Man wartete jedenfalls so lange schweigend, bis irgendwer, und dann war es für sie egal, ob Bruder oder Schwester, bis irgendwer vom Geist ergriffen wurde und zum Gebet oder zu einer Rede aufstand. Dieses Bewegtsein vom Geist konnte eine sehr mysteriöse Angelegenheit sein. Jedenfalls, das war ja überhaupt nicht kontrollierbar. Unsere Väter dagegen hielten an dem Grundsatz fest, niemals den Geist ohne das Wort, noch das Wort ohne den Geist. Und das war schon eine recht gesunde Einstellung. Aber sie sagten eben sehr deutlich, Gott will seinem Wesen gemäß im Geist und seiner Selbstoffenbarung entsprechend in Wahrheit angebetet werden, so dass der Gottesdienst der Versammlung zu allen Formen und zu aller Religiosität, die das Fleisch zustande bringt, im Gegensatz steht. Der Geist selbst ist es, der die Versammelten im Bewusstsein des einen Leibes zur Anbetung treibt. Zitat Ende. Einer unserer früheren Reisebrüder, Reinhold Linke, hat einmal geschrieben, die freie Wirksamkeit des Heiligen Geistes in den Versammlungen, in der Versammlung, ist eins der Vorrechte und Grundsätze, welche vor etwas mehr als einem Jahrhundert auf den Leuchter gestellt wurde. Die Lehre von der Geistesleitung, sie ist meines Erachtens nirgendwo wirklich ausformuliert worden, aber das Prinzip ist uns ja allen bekannt. Man könnte es vielleicht so zusammenfassen, es meint einfach die Anwesenheit und freie Wirksamkeit des Heiligen Geistes in den Versammlungen. William Kelly hat es schon so gesagt, wenn wir nicht in den Namen Jesu, wenn wir nicht den Namen Jesu und die Gegenwart des Heiligen Geistes zum Mittelpunkt unseres Zusammenkommens und unserer Tätigkeit in der Versammlung haben, so erfreuen wir uns nicht der Anerkennung Gottes, sondern befinden uns unter der Herrschaft menschlicher Überlieferungen in der einen oder anderen Form. Das klingt natürlich wunderschön. Und wer möchte nicht dieses Ideal auch verwirklichen. Aber wie haben es denn unsere Väter gemacht? Wie haben sie verhindert, zum Beispiel, dass statt des Heiligen Geistes menschlicher Geist in der Versammlung sich breit gemacht hat? Und wie kann man das überhaupt voneinander unterscheiden? Woher weißt du denn, dass es wirklich der Heilige Geist ist, der dich bewegt oder den Bruder? Es sind eine Menge praktischer Probleme, mit denen wir es zu tun bekommen, wenn man sagt, nicht die Brüder leiten die Versammlung, sondern der Heilige Geist. Und schon der eben erwähnte Bruder Reinhold Linke musste bemerken, die freie Wirksamkeit des Geistes Gottes muss eine Tatsache und nicht nur eine Lehre sein. Aber die Frage ist, wie sieht denn diese Tatsache aus? Ich fürchte, hier sind einige Dinge im Lauf der Jahre in die Versammlungen hineingekommen, die im Zusammenhang mit einer biblischen Sicht bedenklich sind. Das heißt, man sollte mal darüber nachdenken. Bevor ich einige solcher Dinge erwähne, noch ein paar Zitate aus der Väterliteratur. Eine Zusammenkunft wird stets mit Schweigen beginnen. Es ist ein Irrtum zu denken, man müsste die Zusammenkünfte damit beginnen, dass man ein Lied vorschlägt. Sie wird beginnen, so sollte es wenigstens sein, mit einem kurzen oder längeren Augenblick der stillen und stummen Anbetung und eines innigen Flehens der versammelten Heiligen. Erst aus dieser stillen Anbetung bzw. dem stillen, ernsten Flehen heraus sollte ein Lied vorgeschlagen werden. Es ist eine ernste und beklagenswerte Sache, solches Schweigen zu unterlassen, zu verhindern oder unpassend zu unterbrechen. Und dann ein anderes Zitat. Der einfachste Bruder, der jüngste in der Familie des Glaubens, kann und darf sich vom Heiligen Geist leiten lassen und alles frei zum Ausdruck bringen, worin er geübt ist, sofern es für die Öffentlichkeit geeignet ist. Ihr merkt, hier gibt es schon eine Einschränkung. Sofern es für die Öffentlichkeit geeignet ist, und das muss ja offensichtlich auch so sein, das ginge ja wohl nicht anders. Noch deutlicher wird es im Folgenden, ich zitiere wieder von den Vätern, tiefste Sorge erfüllt das Herz so mancher einsichtiger Brüder im Blick auf den Ablauf unserer Zusammenkünfte bzw. Gottesdienste. Welche Beweggründe liegen dem einzelnen Dienst zugrunde? Welche Kräfte werden wirksam? Sind wir gewissen Formen und Regeln verfallen, die im Lichte Gottes besehen nur als menschlich bezeichnet werden können? Ein anderes Zitat. Viele Geschwister haben hier und da darunter gelitten, dass Brüder auf plumpe Weise versucht haben, etwas zu tun, ohne den Grundton des Geistes wahrgenommen zu haben. Und die harmonische Melodie wurde unterbrochen. Selbst schon McIntosh musste bemerken, leider, leider sehen wir in unseren Versammlungen häufig Leute aufstehen, die gesunder Menschenverstand, um nicht von Geistlichkeit zu reden, auf ihren Plätzen halten sollte. Wir dachten oft, dass eine Klasse von Unwissenden, die sich selbst gern hören, die Versammlung als einen Ort betrachteten, wo sie etwas gelten könnten, ohne die Mühe von Schule und Studium. Zum Schluss ein Zitat von unserem Bruder Boddenberg. Manchmal ist aber auch erlebbar, wie man Leitung durch den Heiligen Geist als ein Alibi für Faulheit, für Bevormundung anderer, für Alleinherrschaft und für die Absicherung gegen Neuerungen missbraucht. Aus Furcht, es könnte sonst nicht weitergehen. Ihr seht, liebe Brüder, bei diesen ganzen Zitaten, ich wollte damit deutlich machen, immer wieder mussten sich Brüder schon mit diesem Thema auseinandersetzen, und wir sind heute damit auch noch nicht zu Ende, weil es nämlich zu Auswüchsen gekommen ist, die und da jedenfalls, die sich nicht mehr von der Schrift rechtfertigen lassen. Ich will nochmal versuchen, einige dieser Dinge zusammenzutragen, die nach Vorstellung mancher Geschwister mit Geistesleitung zusammenhängen. Und vielleicht mag das stimmen, wenn man so ein Prinzip Geistesleitung im Hinterkopf hat. Man hätte aber große Mühe, die meisten dieser Dinge auf die Schrift zurückzuführen. Ich sage damit nicht, dass diese Dinge alle völlig falsch sind. Ich sage nur, das ist Praxis. Und man müsste einmal fragen, ist sie wirklich gerechtfertigt? Von der Schrift her, bitte. Man sagt, etwa der Ablauf einer Versammlungsstunde sollte nicht geplant werden. Es sollte vorher nicht feststehen, etwa welches Lied gesungen wird. Manche glauben sogar, dass die Liederbücher eine gewisse Anzahl von Liedern nicht übersteigen dürfen. Andere meinen wiederum, dass geistliche Lieder nicht begleitet werden dürfen durch ein Instrument. Das sei dann richtig und im Sinne einer Geistesleitung zu verstehen. In manchen Versammlungen darf vorher nicht feststehen, wer predigt, außer natürlich, wenn ein Reisebruder kommt. Aber liebe Brüder, was sollen wir dazu sagen? Da ist doch irgendwas vom Prinzip her faul, oder? Wenn man das so massiv sagt. Wir haben ja Freiheit. Die Wortverkündigung, so denken es manche, soll extempore geschehen, das heißt aus dem Augenblick heraus, durch den Geist getrieben. Und man sagte früher vor allen Dingen, ja, dass der Bruder nicht predigt, sondern dass er redet. Er darf keine Notizen mit auf die Kanzel nehmen. Manche dieser Vorstellungen erinnern mich ziemlich stark an die Quäker. Manche Brüder glauben sogar ernstlich, ich kann es nicht fassen, aber das scheint so zu sein, dass sie grundsätzlich vom Geist geleitet werden, wenn sie hier auf der Kanzel stehen. Und wenn man sich dann anhört, was sie zu sagen haben, da kann man nur bestürzt sein. Sollen diese Plattheiten, diese langweiligen Phrasen, diese frommen Ungenauigkeiten Diese nachgeplapperten Scheinweisheiten sollen die wirklich vom Geist Gottes kommen? Was bekommen unsere Geschwister denn eine Vorstellung vom Heiligen Geist? Wenn man solche Dinge sagt, aber wehe, wenn sie wagen, das zu hinterfragen. Für manche Brüder scheint es undenkbar zu sein, dass etwa zum Beginn der Bibelstunde ein junger Bruder den Text liest und eine Einleitung in die Wortbetrachtung gibt. Solch ein Bruder müsste natürlich vorher bestimmt werden, sonst wird er das wohl in den meisten Fällen nicht wagen. Außer er hat ein so gesteigertes Selbstbewusstsein, dass er das macht, aber solche Leute können wir ja auch nicht gebrauchen, oder? Vorsicht! Was ist der wirkliche Grund, warum dieser oder jener aufsteht? Seid ihr sicher, dass er immer vom Geist Gottes bewegt wird? Und wie ist es denn manchmal am Beginn der Wortverkündigungsstunde? Man wartet einige Minuten, steht keiner auf. Man wartet noch. Steht dann der auf, der die schwächsten Nerven hat und nicht mehr aushält, sitzen zu bleiben? Oder einer, der dann gerade kalte Füße bekommt? Das ist wirklich passiert. Oder steht der auf, der sich eben doch vorbereitet hat, wenigstens etwas, weil er sich ausrechnen konnte, letztes Mal war der dran, vorletztes Mal der, na, da werde ich wohl wieder mal was machen müssen. Ist das dann Geistesleitung? Ich komme zum dritten Punkt. Grundlinien einer biblischen Praxis von Geistesleitung. Ich möchte zunächst einen Standpunkt formulieren, mit dem wir bestimmt übereinstimmen, und dann 7 Grundlinien aufzeigen. Es sind wirklich nur Grundlinien. Sie müssten also noch später, und man müsste viel, viel mehr Zeit haben, diese Linien mal kräftig auszuziehen, deutlicher zu zeigen, auch die Verzweigungen und Schnittpunkte deutlich zu machen von diesen Linien. Ich verstehe also diesen Vortrag wirklich nur als Denkanstoß. Wir wollen unserem Herrn gefallen. Und die Probleme, die wir haben, entstehen ja nicht durch unseren Herrn, sondern die entstehen auch durch uns. Durch manches, was sich ungeistlich bei uns halt manifestiert. Und dass wir es manchmal auch nicht unterscheiden können. Was ist denn jetzt Heiliger Geist oder was ist menschlicher Geist? Oder nur ein gewisses Durchsetzungsvermögen. 3.1 unser Standpunkt. Erstens. Ich denke, da stimmen wir bestimmt überein. Wir glauben an die Gegenwart des Heiligen Geistes im persönlichen Leben und in unseren Zusammenkünften. Dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind, ich denke, diese Stellen sind uns so geläufig, dass ich sie jetzt nicht zitieren muss. Epheser 1, 13, 14, Römer 8, Vers 9, wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ich denke, das kennen wir alle, dass Gottes Geist in uns wohnt, sonst können wir nicht gläubig sein. Betrübt nicht den Heiligen Geist, Epheser 4, 30. Die Stellen müssen wir zunächst auf uns persönlich beziehen. Dass aber der Geist Gottes in den Versammlungen anwesend ist, da muss man schon eine Weile suchen in der Schrift. Es gibt gar nicht so eine direkte Aussage darüber. Ich meine aber, es wird indirekt deutlich, und zwar durch folgende Stellen. Matthäus 18, Vers 20. Wo 2 oder 3 versammelt sind, in meinem Namen bin ich in der Mitte. Bitte, liebe Brüder, wie das manchmal gesagt und manchmal auch gebetet wird. Der Herr ist nicht mehr in der Mitte, wenn statt 2 oder 3 2 oder 300 sind. Die Zahl bringt das doch nicht. Sondern um meinen Namen versammelt sind. Das ist natürlich klar. Oder Matthäus 28, Vers 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich bin bei euch, sagt der Herr Jesus. Das gilt natürlich für unser persönliches Leben und für die Stunden. Ich bin bei euch, sagt er. Ich bin anwesend und der Geist ankündigt. Das muss man dann aber schon sehr genau lesen. Johannes 14, ab Vers 16. Da wird es deutlich, dass er ja nicht leiblich anwesend ist, sondern, wenn man das mal so ausdrücken darf, sondern durch seinen Geist ist er anwesend unter uns. Johannes 14, 16, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Er bleibt bei euch, der Geist, und wird in euch sein. Und dann sagt er, ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich komme zu euch. Gerade wenn man diese Stelle noch weiterliest, da wird das, es ist also eine faszinierende Aussage vom Herrn. Ich kann es da nicht eingehen, jetzt von der Exegese her, von der Auslegung. Aber wie er das deutlich macht, dass er anwesend ist, da wo die Seinen sind. Erst dachte er, er geht weg, und dann sagt er, ich komme zu euch. Durch den Geist Gottes ist das nur sinnvoll und vernünftig zu erklären. Zweitens, zweite Teil unseres Standpunktes, ich meine, wir könnten auch so formulieren, wir glauben an eine Führung durch den Geist Gottes in unserem Leben und in unseren Zusammenkünften. Also nicht nur an eine Anwesenheit, sondern an eine Führung glauben wir. Und das finden wir der Schrift deutlich bestätigt. Zunächst solche Dinge in der Apostelgeschichte, etwa Kapitel 8, 29, der Geist sprach zu Philippus. Tritt hinzu, schließ dich diesen Wagen an. Der Geist sprach. Oder er sagt das, der Petrus, Apostelgeschichte 11, Vers 12, der Geist aber sagte mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen. Oder auch in einer Frage der Führung, Apostelgeschichte 16, Vers 6 und 7, ich zitiere nur diesen einen Teil, der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Oder Apostelgeschichte 10, Vers 19, während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich. Also immer wieder, persönlich haben es Menschen erfahren, dass der Geist Gottes zu ihnen gesprochen hat. Ich habe also nur eine Stelle gefunden, vielleicht gibt es noch mehr, aber ich habe zunächst nicht mehr gefunden, wo immerhin, aber auch von einer direkten Geistesleitung in einer Versammlungsstunde berichtet wird, in dem gleichen Stil, wie wir es eben gelesen haben, das ist Apostelgeschichte 13, Vers 2. Bei der Aussendung des Apostels Paulus und des Barnabas zur ersten Missionsreise, da steht, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Berg aus, zu dem ich sie berufen habe. Aber liebe Brüder, ihr merkt schon, wie sollen wir das jetzt anwenden? Das ist nicht so ganz unproblematisch. Wie spricht denn der Geist zu dir? Spricht er in der gleichen Weise oder zu uns, während wir versammelt sind, etwa wie das hier war bei Paulus und Barnabas? Wir werden noch darauf zurückkommen müssen. 3.2 Grundlinien einer biblischen Praxis. Betonung liegt auf Grundlinien. Was kann man von der Schrift her denn wirklich definitiv sagen zu dieser Frage der Geistesleitung und was sollten wir von daher auch tun oder wenigstens bestrebt sein zu tun? Erstens. Voraussetzung für Geistesleitung sind geistliche Menschen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber das macht uns ja die Probleme, dass es eben nicht immer so ist. Und dass wir in Schwierigkeiten kommen, manchmal offensichtlich das auch merken, dass da manches gar nicht geistlich passiert. Philipper 3, Vers 3. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen, schreibt Paulus. Und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Und dann diese berühmteste Stelle im Zusammenhang mit Geistesleitung, Römer 8, ich lese mal von Vers 8 an. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Vers 12, so sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn, und jetzt kommt der berühmte Satz erst, und genau in diesem Zusammenhang, überlegt euch nochmal, wenn wir durch den Geist die Handlungen des Leibes töten, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Dieser letzte Vers hat also gar nichts zunächst zu tun mit der richtigen Auswahl eines Liedes. Ich bin überzeugt, dass Gottes Geist uns dabei führt. Versteht mich bitte nicht falsch jetzt, ja? Ich will das nur mal ganz pointiert sagen. Sondern dieser Vers, diese Aussage hat etwas zu tun mit der Überwindung des Fleisches. Es ist sozusagen die Begründung für den Satz vorher, der vorher steht, wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben, denn so viele. Und genau das wird bestätigt auch durch andere Stellen, etwa Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. 5, Vers 25, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Also, Voraussetzung, jetzt was unsere Seite betrifft, natürlich, Gott hat uns ja zunächst alles gegeben, das haben wir schon gesagt, ist aber doch, sind geistliche Menschen. Menschen, die gelernt haben, gegen das Fleisch bei sich vorzugehen. Das meint Geistesleitung zunächst. Kampf gegen das eigene Ich, das uns so viele Probleme macht. Genau das macht uns doch die Probleme in den Versammlungen. Wenn der Geist Gottes wirklich redet, dann sind wir überführt und fallen auf unser Angesicht und beten den Herrn an. Oder tun Buße, je nachdem. Aber wenn das Fleisch sich breit macht, darüber müsste man sehr nachdenken. Ein zweiter Punkt, eine zweite Linie. Ich meine, man könnte es vielleicht doch wagen, sozusagen, die Eigenart der Geistesleitung besteht in äußerer und innerer Harmonie. Ich glaube schon, dass man so weit gehen kann. Es ist auch, ich meine, allgemein eine Grundüberzeugung schon bei uns, dass wir dann den Eindruck haben, vom Geist Gottes geleitet zu werden, wenn wirklich die Versammlungsstunde, ob das jetzt Brotbrechen ist oder auch Wortverkündigung, wenn das harmonisch abläuft, innerlich und äußerlich. Aber, naja, ich nenne die Stellen, die mich dazu geführt haben. Johannes 4, Vers 24 zunächst. Gespräch des Herrn mit der Frau am Jakobsbrunnen. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Und ich meine, Wahrheit heißt hier nicht nur Richtigkeit, das heißt es immer auch. Richtige Lehre und sowas. Es meint auch, guck mal, dass mein Herz das Gleiche sagt, was mein Mund sagt. Und liebe Brüder, da gibt es schon manchmal Probleme, dass die, die bei unseren Gebeten zuhören, den Eindruck haben, was betet der jetzt? Ist sein Herz wirklich dabei? Kann man ihm das abnehmen, wenn man sein Leben ansieht? Ich sage nicht, dass es richtig ist, so kritisch zu denken. Aber sie denken doch so, unwillkürlich. Die völlige Wahrhaftigkeit vor dem Herrn. Ich glaube, das ist schon ein Zeichen. Also du bist wahrhaftig, ich bin wahrhaftig. Ja? Da merken wir auch etwas von einer inneren Einmütigkeit. Und immerhin in 1. Korinther 14, in diesem Kapitel, wo es viel um die geistlichen Gaben geht, steht Vers 33, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Äußere und innere Harmonie. Das ist der Friede Gottes, der höher ist als jede Art von menschlicher Ordnung, die Menschen erzeugen könnten. Und schließlich, Epheser 4, Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Ich meine, das ist eine Linie, über die man auch weiter und gründlicher noch nachdenken sollte. Der Herr erwartet, davon bin ich überzeugt, der Herr erwartet, dass unsere Zusammenkünfte von Wahrhaftigkeit, von Ordnung und Frieden gekennzeichnet sind. Ich meine, dann kann er wirken unter uns. Drittens. Zur Abgrenzung von Einbildung und Verführung sind wir angewiesen auf Geisterunterscheidung. Liebe Brüder, damit wir uns nicht selbst betrügen. Und dieser Punkt ist es immer gewesen, wo letztlich Sekten angefangen haben, wo Irrlehren entstanden sind, dass Menschen das Reden des Geistes verwechselt haben mit den eigenen Gedanken. Und das ist wirklich ein Problem. Wenn wir von Geistesleitung sprechen, müssen wir uns wenigstens mal Gedanken drüber machen. Wie könnte ich denn das verhindern bei mir und unter uns? Wie geht das überhaupt? Also zur Abgrenzung von Einbildung und Verführung sind wir auf Geisterunterscheidung angewiesen. Wir können ja leider, das ist nun mal so, Fakt, wir können leider nicht annehmen, dass jeder Gedanke, der uns in der Versammlung kommt, vom Geist Gottes eingegeben ist. Das wissen wir alle sehr wohl. Ich denke, der Herr hat uns vor allen Dingen zwei Mittel dafür gegeben, damit wir das unterscheiden können. Erstens, es ist das Wort Gottes selbst. Das Wort Gottes. Und zweitens, es ist das brüderliche Gespräch. In 1. Timotheus 4, Vers 1 ist einmal von dem Reden des Geistes gesprochen. Und da ist aber jetzt nicht gemeint, das, was ich vorhin zitiert habe aus der Apostelgeschichte, der Geist sprach zu Philippus. Sondern hier ist offensichtlich was anderes gemeint. Ich zitiere mal 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Ihr merkt, hier geht es offensichtlich auch jetzt mindestens für uns um die Schrift. Der Geist hat was ausgesagt, was jetzt in der Schrift zu finden ist. Vielleicht könnte uns das den Schlüssel liefern, auch für andere Stellen. Darf man es vielleicht doch wagen, sozusagen? Für uns spricht der Geist im Prinzip durch das Wort Gottes. Da sind wir wenigstens auf der sicheren Seite. Ansonsten wird es problematisch. Gar manche Leute haben schon behauptet, der Geist hat mir gesagt. Manche von denen kann man heute nicht mehr frei draußen rumlaufen lassen. Für uns spricht der Geist im Prinzip durch das Wort Gottes. Das wird bestätigt, etwa auch durch die Sendschreiben, die interessanterweise jeweils mit dem Satz abschließen, hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Und bitteschön, das steht für uns schriftlich da. Das, was der Geist den Gemeinden sagt. In jedem Fall, es ist völlig klar für uns, dass das Wort Gottes ein ganz wichtiges Unterscheidungskriterium für uns ist. Hebräer 4, Vers 12, da wird es besonders deutlich. Die meisten kennen das vielleicht sogar auswendig. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und jetzt kommt es. Und durchdringend bis zur Scheidung zwischen Seele und Geist. Ja, Seelisches, das, was aus meinen Gefühlen kommt, was aus meinen Gedanken kommt, und wirklich Geist. Wie sollen wir das sonst jemals unterscheiden können? Was wirklich der Geist Gottes wirkt? Oder was nur von mir kommt? Das Wort Gottes liefert uns diese Unterscheidung. Also, durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Oder dann die andere Stelle aus dem Hebräerbrief. Die feste Speise ist für Erwachsene, meint ja auch letztlich Wort Gottes, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung von Gutem und Bösen. Das Wort Gottes ist also die eine Hilfe, die Gott uns gegeben hat. Es ist aber auch eine zweite Hilfe möglich und nötig, nämlich das brüderliche Gespräch, damit wir eben nicht uns irgendwie mal verirren. Und Das ist durchaus denkbar, auch in manchen Versammlungen, wenn eine Versammlung so ein bisschen isoliert ist, ja, und einer, der bringt dann mal so eine Lehre und den anderen gefällt das ganz gut und die kolportieren das und da geht das über Generationen unter Umständen weiter und schließlich ist man wo ganz anders gelandet und nicht mehr bei der Schrift. Wir brauchen solche Unterscheidungen. Das brüderliche Gespräch, eine sehr schöne Stelle ist, die als Paulus unterwegs ist und dann in Troas ankommt, wo da vorher steht, dass der Geist Gottes ihm das verwehrt hat, das Wort dazu reden, und dann konnte er da nicht hingehen und dann kommt er in Troas an und dann steht Kapitel 16, Vers 10, Apostelgeschichte: Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Das ist ein sehr bemerkenswerter Nebensatz. Da wir schlossen, dass Gott uns berufen habe. Also Paulus hat es nicht so gemacht. Brüder, der Herr hat mir gezeigt, da lang geht's. Sondern er hat gesagt, Brüder, der Herr hat mir in der Nacht ein Gesicht gegeben. Folgendes habe ich gesehen. Was meint ihr dazu? Und da meinten die Brüder übereinstimmend, Gott hat uns gerufen, Paulus, das war der Herr. Aber selbst Paulus hat sich abgesichert an dieser Stelle durch seine Brüder. Ein sehr, sehr schöner Zug. Es gibt auch die direkte Gabe der Unterscheidung der Geister. Darüber kann ich wenig sagen. Ich weiß nur, dass es mit Leuten, die behaupten, diese Gabe zu haben, meistens große Probleme gibt. Viertens. Jetzt komme ich an eine ganz wichtige Stelle, liebe Brüder. Ausgangspunkt für Geistesleitung sind vorbereitete und fleißige Brüder. Ich wiederhole. Ausgangspunkt für Geistesleitung sind vorbereitete und fleißige Brüder. 1. Korinther 14, 26. Was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Sprachenrede, hat eine Offenbarung, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so seien es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Johannes 14, Vers 26 noch, wo der Herr Jesus den Heiligen Geist ankündigt, da steht, der Beistand aber, den der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch an alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Liebe Brüder, wem der Herr vorher nichts gesagt hat, der kann sich in der Stunde auch an nichts erinnern. Woran soll er sich erinnern, wenn ihm der Herr nichts gesagt hat? Und bitte, was wir gelesen haben im 1. Korinther 14, da ist nicht gesagt, ich meine, das passiert natürlich auch von der anderen Seite her, verstanden, aber hier ist nicht gesagt, dass ein Bruder etwas bekommt, wenn er sich mit den anderen versammelt, sondern hier ist gesagt, dass er was mitbringen soll. Ein jeder habe etwas. Wer soll den anderen denn etwas geben, wenn er nichts mitgebracht hat? Und wie wir schon festgestellt haben, ich hoffe, da stimmen wir überein, der Geist leitet die Gemeinde nicht auf eine unerklärliche, mysteriöse Weise. Also, entschuldigt bitte, aber ich habe das mal geglaubt als Jugendlicher. Ich dachte, das sei richtige Geistesleitung, wenn mir plötzlich irgendwie in meinem Inneren eine Nummer vor Augen stand. Und das war dann Liednummer sowieso, ja. Ich habe es geglaubt, ja. Es müsste mir irgendwie eine Bibelstelle einfallen. Ich wusste überhaupt nicht, was da steht, ja. 5. Mose 6, Vers 29 oder so. Vielleicht habe ich geguckt und es gab den 29. Vers gar nicht. Aber das ist doch, ist das wirklich Geistesleitung? Ich habe gemerkt, das ist es nicht. Der Geist leitet die Gemeinde durch das Wort Gottes. Und wenn wir zur Stunde kommen, dann warten wir nicht auf etwas Mysteriöses, Unerklärliches, sondern wir warten auf ein klares Wort der Schrift, wenn es zum Beispiel um die Verkündigung des Wortes geht. Aber das fällt nicht in diesem Augenblick vom Himmel. Das glauben Pfingstler. Dem Timotheus sagt der Apostel Paulus, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Vernachlässige nicht, was dir gegeben ist. Arbeite daran, sei fleißig an dieser Stelle. Oder 1. Petrus 4, Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Vorbereitung steht nicht automatisch im Gegensatz zur Leitung durch den Geist, wie wir das ja auch aus eigener Erfahrung wissen. Es kommt aber noch etwas hinzu, das wir vielleicht bisher kaum beachtet haben. Ich bin darauf gestoßen bei der Beschäftigung mit diesem Thema und möchte das als fünften Punkt nennen. Träger der Geistesleitung sind vor allem geistliche Leiter. Ich fürchte, das ist ein Wunderpunkt unter uns. Es mangelt unseren Versammlungen oft an wirklich geistlicher Leiterschaft. Und wir haben, entschuldigt bitte, wenn ich das mal so deutlich sage, aber wir haben durch unsere Brüderstunden manchmal etliches Blatt gewalzt. Geistesleitung ist aber keine Gleichmacherei. Es gibt Persönlichkeiten, denen Gott die Gabe der Leitung, natürlich auch die Aufgabe der Leitung in der Versammlung gegeben hat. Und natürlich sind die immer zuerst dran. Das heißt, dass sie in der Abhängigkeit vom Herrn sich auch gebrauchen lassen. Ich denke, das ist sehr wichtig. Sie müssen in der Abhängigkeit vom Herrn eingreifen. Manchmal vielleicht sogar einteilen. Wir merken zum Beispiel, dass so etwas nötig ist bei unseren Konferenzen. Das liegt nicht am Geist Gottes, sondern das liegt an unserem fleischlichen Wesen. Das macht uns eben immer die Probleme. Aber Gott hat sozusagen auch dafür vorgesorgt. Es gibt so etwas. Brüder, die auch die Gabe der Leitung haben, sie müssen vielleicht auch korrigieren, sie müssen vielleicht auch beauftragen, sie müssen vielleicht auch ermuntern, manchmal ermahnen. Es gibt direkt zweimal im Neuen Testament eine Gnadengabe der Leitung. Zweimal. Und zwar mit verschiedenartigen Begriffen. Zunächst im Römer 12, Vers 6. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung nach dem Maß des Glaubens, es sei Dienst im Dienen, es sei der, der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß. Der vorsteht mit Fleiß. Der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Und auch im 1. Korinther 12 wird diese Gabe erwähnt. Vers 28. Die einen hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens zu Aposteln, zweitens andere zu Propheten, drittens zu Lehrern, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen. Gnadengaben der Leitungen. Es gab schon in der ersten Zeit der Gemeinden Brüder, die waren Führer unter den Brüdern. Etwa Apostelgeschichte 15, 22, Judas mit dem Beinamen Barsabbas, und Silas, Männer, die Führer unter den Brüdern waren. Grüßt alle eure Brüder und alle Heiligen. Ich möchte es mindestens, liebe Brüder, einmal zum Bedenken, zum Nachdenken geben. Es ist in der Versammlung auch nicht jeder einfach gleichberechtigt. Und diese riesigen Brüderstunden, die manchmal bei uns existieren, wo scheinbar jeder gleichberechtigt ist, egal wie geistlich oder ungeistlich der ist. Manche von denen kommen wochenlang nicht zum Brotbrechen, aber in der Brüderstunde führen sie das große Wort. Abgesehen davon, dass bei denen was nicht stimmt. Fürchten wir uns davor, auch Brüder zu haben, die leiten? Frage der Ältestenschaft, hier spielt sehr, sehr viel rein. Und es ist viel Stoff zum Nachdenken. Sechstens, wir haben es gleich geschafft. Die Bewahrung der Echtheit von Geistesleitung liegt in der brüderlichen Korrektur und Ergänzung. Das ist ja auch nötig, dass wir uns nichts vormachen, dass es echt bleibt. Bewahrung der Echtheit, damit der Begriff der Geistesleitung nicht nur ein Mäntelchen ist, unter dem sich fleischliches Wesen verbirgt, wie unsere Väter und Brüder ja auch schon das gewusst und zitiert haben, beziehungsweise die ich zitiert habe heute. Das kann Machtstreben sein, ebenso wie Bevormundung. Das kann krampfhaftes Festhalten sein an irgendwelchen Dingen, aber es kann genauso Neuerungssucht sein, genauso fleischlich. Wir brauchen brüderliche Korrektur und Ergänzung. Und da fand ich das interessant, was 1. Korinther 14 steht. Vers 29, Propheten aber lasst zwei oder drei reden, die anderen lasst urteilen. Habt ihr das überhaupt schon mal erlebt, dass das passiert? Vers 30, wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Könnt ihr euch an eine Begebenheit erinnern, wo das mal passiert ist? Wie gesagt, es muss geprüft werden. Es muss geprüft werden unter uns. Nicht nur auf Richtigkeit, das machen wir automatisch. Ich meine auch auf Geistlichkeit oder Fleischlichkeit. Und es darf ergänzt werden. Natürlich gibt es auch wirklich spontane Offenbarungen. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel daran. Aber es ist wahrscheinlich nicht die Regel. Letztens, siebter Punkt. Ich meine, das Ziel der Geistesleitung, das ist Lob und Anbetung Gottes. Schon Römer 8 wird das so ausgedrückt. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Aller unserer Dienst, auch wenn wir zusammen sind, hat als letztes Ziel die Anbetung Gottes. Wir danken ihm, wir singen seinem Namen. Und das schließt auch den Gebrauch von Instrumenten nicht aus, sondern schließt ihn ein, natürlich in der rechten Art und Weise. Epheser 5, 18, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Das könnte auch darauf weisen, dass unser Reden die Qualität von geistlichen Liedern haben sollte. Daran könnte man mal denken. Aber dann steht, und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Spielt meint doch hier nicht mit Bauklötzern spielen. Das meint Instrument spielen natürlich. Aber mit dem Herzen. Das sind Kriterien genannt. Und sogar in der Offenbarung. Und damit will ich schließen. Offenbarung 5, Vers 8. Und als es das Buch nahm, das Lamm, da fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten jeder ein Harfe. Ein Instrument hatten die in der Anbetung. Sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Gewiss erwartet das unser Herr von unseren Zusammenkünften, dass sie letztlich darauf hinauslaufen, dass sein Name so geehrt und gelobt wird.